Herzlich willkommen zum Ärztetag, dem Podcast der Ärztezeitung. Mein Name ist Ruth Ney und ich leite das Online-Ressort der Zeitung. Muss ein Zeh oder gar der ganze Fuß aufgrund eines diabetischen Fußsyndroms amputiert werden, hat das für Patienten natürlich schwere Folgen für seine Mobilität wie auch die Lebensqualität. Ärzten fällt die Entscheidung für eine solche Operation daher natürlich ebenfalls schwer. Ihr Ziel ist es, möglichst frühzeitig zu intervenieren, indem der Blutzucker gut eingestellt wird, Wunden an Fuß und Bein ordentlich versorgt werden und die Gefäßdurchblutung erhalten bleibt. Doch genau hier scheint sich auch die Corona-Pandemie negativ auszuwirken. Denn die Patienten kommen zunehmend erst spät, teilweise dann zu spät zum Arzt. Überwiegend offenbar aus Angst vor Ansteckung, da Diabetiker bekanntlich zu einer der Hochrisikogruppen für einen schweren Covid-19-Verlauf zählen. Professor Dietmar Böckler aus Heidelberg kennt diese Problematik. Er ist ärztlicher Direktor der Klinik für Gefäßchirurgie und endovaskuläre Chirurgie am dortigen Universitätsklinikum und aktueller Präsident der Deutschen Gesellschaft für Gefäßchirurgie und Gefäßmedizin, die sich schon seit geraumer Zeit für die Prävention des diabetischen Fußsyndroms stark macht. Im Gespräch mit ihm möchte ich erfahren, was ihm als Präsident der DGG am Herzen liegt und was für Patienten, aber auch Kollegen in der Hausarztpraxis wichtig zu wissen ist zum Thema periphere Gefäßschäden. Hallo, Professor Böckler, ich begrüße Sie am Telefon.
Ich grüße Sie auch. Herzlichen Dank für die Möglichkeit, mich mit Ihnen darüber zu unterhalten.
Immer wieder wird berichtet, dass es in Deutschland nach wie vor zu viele Fußamputationen aufgrund von arteriellen Gefäßschäden gibt. Das war auch schon vor Corona-Zeiten der Fall. Können Sie vielleicht einen kurzen Einblick geben, über welche Zahlen wir hier eigentlich reden?
Sehr gerne. In Deutschland werden nach wie vor ungefähr 50.000 bis 60.000 Amputationen pro Jahr durchgeführt. Das ist eine 250.000 in 5 Jahren, wenn man das hochrechnet. Dazu zählen die sogenannten Major-Amputationen, dazu zählt man Oberschenkel und Unterschenkel, und die sogenannten Minor aus dem Lateinischen, die kleineren, dazu zählt man Zehe, Vorfuß oder Fuß. Und hier kam es in den letzten Jahren zu einer Reduktion dieser großen Amputationen um 30%, aber mit also einer Zunahme der Minoamputationen um 21%. Man kann also zusammenfassend sagen, immer noch viel zu viele Amputationen in einem Land wie Deutschland, wo wir ein exzellentes Gesundheitswesen im internationalen Vergleich haben. Und da müssen wir die Schraube ansetzen. Da müssen wir zu beginnen, und das kann ich Ihnen nachher nochmal erklären, wie wir das machen.
Gibt es denn eine Erklärung für diese Verschiebung, dass es bei den Major-Amputationen besser wurde, aber bei den Minor-Amputationen schlechter, die Situation?
Es gibt eine Erklärung dafür, denn die Diagnostik und die Öffentlichkeitsarbeit und das Bewusstsein der Menschen hinsichtlich Vorsorge, Lebensführung, hat sich gebessert. Wir haben schon in den letzten 10 Jahren eine Verbesserung der Gefäßmedizin erfahren. Jetzt kommt aber Corona, und Corona hat zu einem Einbruch geführt, einem Einbruch dieser Entwicklung, weil zum einen gesundheitspolitisch initiiert und gewollt, Patienten und Menschen bat, zu Hause zu bleiben, und zum anderen natürlich aus Angst vor einer Covid-Infektion, aus Angst vor sonstigen Komplikationen, kam es dann schon im März zu einem Rückgang von Patientenvorstellungen in deutschen Krankenhäusern, und das scheint sich jetzt wieder zu wiederholen im Herbst. Die Menschen haben Angst vor Corona, Angst davor, sich in irgendeiner Form anzustecken. Diese Amputationen sind begründet auf 2 großen Krankheitsbildern. Und lassen Sie mich ganz kurz ein paar Zahlen auch dazu nennen, denn dann merkt man, wir reden über Volkskrankheiten. Und diese Volkskrankheiten, das ist der Diabetes mellitus, die Zuckerkrankheit. Und das ist die arterielle Verschlusskrankheit, wir nennen sie auch periphere AVK und manchen Laien und auch Patienten bekannt als Schaufensterkrankheit. Und wir wissen in Deutschland, dass es mittlerweile 8 Millionen Diabetiker gibt. Das ist immerhin 9% der Bevölkerung. Und diese Zahl nimmt leider seit den letzten 20 Jahren drastisch zu. Und zwar um 24%. Es kommen also jedes Jahr 500 Neuerkrankungen hinzu. Vor allem Diabetes Typ 2, also die Patienten, die durch demografische Entwicklung, das heißt durch Älterwerden, durch familiäre Veranlagung, aber auch durch Übergewicht und Lebensführung den Diabetes bekommen. Und das hat natürlich Folgen für den Einzelnen, für die Gesellschaft. Nicht nur die Lebensqualität wird da reduziert, sondern auch die Lebenserwartung. Ich gebe Ihnen da nochmal ein paar Beispiele. Jede Stunde sterben drei Diabetiker an den Folgen des Diabetes mellitus. Und jedes Jahr blinden ungefähr 2000 Menschen wegen Diabetes, weil es die Netzhaut befällt. Jeder Dritte bekommt Nierenschäden, das kann bis zur Dialyse führen. Und jetzt kommt der Gefäßdruck und der Gefäßmediziner mit ins Spiel. Jeder vierte Diabetiker entwickelt ein sogenanntes diabetisches Fußsyndrom. Und dieses diabetische Fußsyndrom ist bei jedem vierten ursächlich für eine Major-Amputation. 13.000 Amputationen pro Jahr nur durch Diabetes, und das geht hoch, wenn man die Zehen und den Vorfuß mitnimmt, auf 40.000. Und das ist eindeutig zu viel, denn wenn man aufklärt, wenn man rechtzeitig diagnostiziert, dann kann man diese Zahlen nicht verhindern, aber doch deutlich drastisch reduzieren. Zusammenfassend also die Kombination aus einer Volkskrankheit, die späte Symptome, und da kommen wir, glaube ich, jetzt gleich dazu, die späte Symptome zeigt, also der Patient merkt erst sehr spät, dass er Spätfolgen eines Diabetes entwickelt, als auch die Angst vor Corona. Die Summation dieser Effekte führt zu unserer Beobachtung, dass wir im Moment mehr Patienten in kritischen Stadien sehen. Die kommen leider dann doch sehr spät, und dann können wir zwar Gefäße wieder öffnen, Durchblutung verbessern, aber die Infektion am Fuß, die Wunde, ist so weit fortgeschritten, dass nur noch die Amputation als letzter Ausweg bleibt. Sonst käme es zu Blutvergiftung bis hin zur Gefährdung des Lebens des Menschen.
Aber selbst wenn es spät erst wirklich bemerkt wird, es gibt doch sicherlich Warnsignale, auf die Patienten achten sollten, ja, damit sie genau solche Gefäßschäden an den Extremitäten nicht verschleppen. Was können Sie da für Tipps geben?
Nun, die Ursache beim Diabetes mellitus ist nicht die Gefäßerkrankung, sondern die sogenannte Polyneuropathie. Als erstes ist der Nerv betroffen. Das heißt, die Menschen spüren ihre Schmerzen nicht mehr, verlieren das Gleichgewicht, stürzen leichter, stoßen sich an. Und dann kommt es zu chronischen Wunden. Und wenn es zu chronischen Wunden kommt, dann muss man zum Arzt gehen, wenn die nach 4 bis 6 Wochen nicht abheilen. Also chronische Wunden, das ist noch kein Stadium, wo man sagen muss, das ist zu spät. Da kann man noch rechtzeitig reagieren, sind ein Warnsymptom beim Diabetiker. Besser natürlich noch die nicht heilende Wunde, der schlecht eingestellte Diabetes. Man muss wirklich auf die Füße beim Diabetiker fast noch mehr achten als auf die Hände, denn die tragen einen durchs Leben, und die sind natürlich extremen mechanischen Belastungen beim Laufen, beim Treppensteigen ausgesetzt. Das heißt, eine regelmäßige Diabeteseinstellung und Kontrolle, eine Untersuchung des Gefäßstatus, des Pulsstatus am Fuß durch den Hausarzt sind erste Maßnahmen, die ergreifen kann. Jetzt kommt noch eine zweite Erkrankung, die sogar in Kombination mit dem Diabetes auftreten kann. Das ist die periphere arterielle Verschlusskrankheit. 200 Millionen Menschen weltweit haben eine solche arterielle Verschlusskrankheit, und die Prävalenz, das heißt auf Deutsch die Häufigkeit, ist natürlich in unseren westlichen Industrieländern aufgrund unserer Lebensführung und des langen Alters, weil wir eben gesund älter werden, häufiger. Also ab 60. Lebensjahr haben 8% der Männer mehr als der Frauen eine solche arterielle Verschlusskrankheit, und mit 70 Jahren schon fast jeder Fünfte. Auch hier das Problem wie beim Diabetes. Die Symptome, die Beschwerden, die der Einzelne, das Individuum merkt, kommen leider sehr, sehr spät. Das beginnt mit einer Gehstreckenreduktion. Deswegen nennen wir das auch Schaufensterkrankheit. Man kann nur noch 100, 200 Meter laufen. Dann tut die Wade weh wie bei einem Muskelschmerz, wie bei einem Krampf. Die Menschen bleiben stehen. Die Durchblutung erholt sich, weil man die Belastung aussetzt. Und dann kann man wieder 200 Meter laufen, bis wiederholt diese Symptome auftreten. Auch da wieder die Krux, das Problem, dass die Symptome sehr spät kommen. Der Mensch merkt erst bei 80-90% Gefäßverengung, dass nicht genug Blut in die Beine kommt. Und dann kommt noch hinzu, dass die Symptome, nämlich diese Schmerzen beim Laufen, sehr häufig, wir nennen das differenzialdiagnostisch, auch eine andere Ursache haben können. Sie kennen den Bandscheibenvorfall, Sie kennen die Gelenksarthrose, den Gelenksverschleiß. Und das sind alles Erkrankungen, die per se jetzt nicht böse sind, wo man auch nicht so schnell Zeit verliert. Und das ist halt die Herausforderung, frühzeitig bei Symptomen sich beim Arzt vorzustellen und das nicht einfach negieren und sagen, das wird schon wieder, sondern zu klären, ist es eine Arthrose, ist es ein Bandscheibenproblem oder ist es eben vielleicht doch die Durchblutungsstörung, gerade weil sie so häufig ist.
Also der erste Schritt wäre es sozusagen, die Sensibilität jetzt zu wecken, bei den Patienten selbst ein bisschen stärker noch auf sich selbst zu achten. Da kommt natürlich jetzt genau die Corona-Pandemie wieder ins Spiel. Die Leute haben Angst, zum Arzt zu gehen. teilweise ist es ja auch relativ schwer, bei den Fachärzten nach wie vor dann Termine zu bekommen. Und das andere wäre dann aber auch die Sensibilität bei den behandelten Hausärzten, vielleicht bei ihrer Risikoklientel vielleicht häufiger nachzufragen, um Patienten anzustupsen, oder liege ich da falsch?
Nein, Sie liegen absolut richtig und haben das gut zusammengefasst. Das ist die Aufklärung des Patienten und der Bevölkerung. Das muss ja manchmal gar nicht der Patient selber sein. Es ist ja auch schon, wenn diese Nachricht uns die Angehörigen erreicht und die Familie, die können sich ja auch heutzutage damit drum kümmern. Und wir müssen alle gefragt, auf unseren Mitmenschen, auf unser Familienmitglied auch Acht zu geben und zu schauen, ob da sich irgendetwas falsch entwickelt. Das heißt, Öffentlichkeitsarbeit, Aufklärung, so wie wir es heute dankenswerterweise tun, aber eben auch rechtzeitig Diagnostik. Die Vorstellung beim Hausarzt, die Vorstellung in sogenannten medizinischen Versorgungszentren, in MVZs oder aber auch in einem Krankenhaus, wo es immer eine Ambulanz gibt, sind, glaube ich, die ersten wichtigen Schritte und man muss einmal früher zum Arzt gehen als einmal zu spät. Ich kann den Zuhörern versichern, dass kein Risiko besteht, sich wegen Covid im Krankenhaus anzustecken. In allen deutschen Kliniken werden mittlerweile Covid-Patienten, wenn sie denn überhaupt den Beweis mitbringen oder wenn sie den Verdacht haben, die werden in Spezialabteilungen in eigenen Gebäuden untergebracht. Das wird schon zu einer gewissen Isolation, aber das ist einfach notwendig und sinnvoll, sodass wir in den Akutkrankenhäusern und auch in den Spezialabteilungen unserer Krankenhäuser wirklich ohne Gefahr für den Patienten, der sich da vorstellt, die Patienten anschauen können, beraten können. Und das beginnt mit der einfachen Untersuchung. Das kann der Hausarzt machen, wenn er sich nicht sicher ist. Dann leitet er den Patienten an uns weiter. Man schaut sich den Fuß an, man fasst ihn an, man spürt, ob er kühl ist, man kann die Pulse am Fuß gut tasten. Und dann gibt es einen Knöchel-Arm-Index, eine ganz simple, einfache hausärztliche Untersuchung mit einer Ultraschallsonde. Der Wert, den man da errechnet und bekommt, der ist eindeutig für das Vorliegen einer Durchblutungsstörung. Und wenn der dann pathologisch, also wenn der nicht normal ist, dann kann man dem Patienten sagen, Sie haben hier definitiv eine Durchblutungsstörung. Lassen Sie sich bitte vom Spezialisten anschauen. Und diese Spezialisten sind Teams. Das beginnt beim Diabetes natürlich mit dem Diabetologen, aber eben auch mit einem Gefäßmediziner und Gefäßchirurgen, der ein breites Spektrum an Behandlungsmöglichkeiten mit sich bringt. Also wir beginnen mit einer einfachen Untersuchung der Gefäße mit Ultraschall. Das tut nicht weh, ist überall verfügbar. Und dann kann man weiterführende Diagnostik machen. Dann wird man in eine solche Röhre wie das CT oder das Kernspin gefahren. Mit Kontrastmittel kann man Gefäße darstellen. Und dann kann man das alles verifizieren, also darstellen, wie ausgeprägt ist die Gefäßdurchblutungsstörung. Und dann kann man entscheiden, mache ich einen minimalinvasiven Eingriff, zum Beispiel mit einer Ballonaufdehnung des Gefäßes oder eben doch ein Bypass. Die Wunde muss behandelt werden, auch da muss man manchmal chirurgisch ran, das ist mit einem Pflaster nicht getan, man muss infiziertes Gewebe entfernen, um die Gliedmaße zu retten. Und diese Kombination aus Untersuchung, Diagnostik und dann wirklich verschiedenen individuell anzupassenden Therapieverfahren, das ist etwas, was Gefäßmediziner, Gefäßchirurgen anbieten. Und da mein Appell nochmal, dass man die Zeit nicht zu lange verstreichen lässt und sich erkundigt. Man kann ja die Krankenhäuser anrufen und nachfragen, wie die Situation ist. Jedenfalls ist Daheimbleiben nicht die richtige Antwort auf dieses Problem.
Ich würde auch gern nochmal auf das Thema therapeutische Versorgung von Patienten mit Durchblutungsstörungen kommen. Was hat sich denn da vielleicht die letzte Zeit auch verbessert und verändert? Es gibt ja auch immer wieder die Debatte um das Thema Wundversorgung, gerade auch im niedergelassenen Bereich. Da ist eine Unsicherheit, was die Wahl der richtigen Verbände und dann auch die Erstattung, die Honorierungssituation angeht. Spielt es da unter Umständen auch mit rein, dass da eine gewisse Unsicherheit besteht und diese Verzahnung dann auch nicht so richtig klappt und vielleicht auch zu lang versucht wird, die Wunde so regulär zu behandeln und es dann auch wieder lange dauert, bis dann der Patient in einer Klinik oder Spezialbehandlung landet?
Es ist absolut richtig, dass ein Patient erstmal in der Niederlassung, also beim niedergelassenen Kollegen und auch beim Wundexperten und Wundtherapeuten in Behandlung ist. Da gibt es keine Wundauflage, die alles heilt. Es gibt natürlich auf dem Markt sehr, sehr viele verschiedene. Und da gibt es schon sehr gute Standards. Die kennen diese Kollegen und auch die Pflegekräfte, die sich auf die Behandlung chronischer Wunden spezialisiert haben, sehr gut. Und es gilt die alte Regel, wenn nach ein, zwei Wochen dieser Verband nicht nichts bringt oder zumindest keine wirklich sichtbare Verbesserung bewirkt, dann muss man wechseln. Spätestens aber nach 4 Wochen sollte man nochmal eine Zweitmeinung einholen und sich überlegen, ob hier nicht irgendwie doch eine weitere Maßnahme Richtung Diagnostik oder Therapie notwendig ist. Diese Verzahnung, die Sie angesprochen haben, ist wichtig. Die existiert in Ballungszentren besser als in den ländlichen Gebieten. Es gibt übrigens sehr gute Zahlen aus dem Bundesamt für Statistik, die belegen, dass in den neuen Bundesländern, in den ländlichen Gebieten, die Amputationsraten auch höher sind als in den westlichen Ballungszentren im Ruhrpott oder um Stuttgart herum oder im Rhein-Main-Kreis. Das ist ein indirektes Zeichen dafür, dass die Vernetzung im ländlichen Gebiet noch nicht optimal ist. Und diese Patienten und Menschen, die dort leben, sind besonders angesprochen. Man muss zum Experten gehen, in Absprache mit dem Hausarzt. Der Hausarzt ist für alles zuständig, ist dafür ausgebildet, aber er hat natürlich auch seine Grenzen. Damit ist nicht nur die zeitliche Grenze gemeint, sondern eben auch sein Wissens- und Therapiespektrum. Und da muss dann der nächste Schritt erfolgen. Es gibt leider Zahlen, die mich immer wieder erschrecken, ist, dass es bis zu 6 Monate dauert, bis ein Patient mit chronischer Wunde an den richtigen Arzt oder an den richtigen Wundexperten gelangt und er manchmal sogar 4 bis 5 Mal den Arzt wechselt. Ich glaube, hier kann Deutschland Besseres leisten, muss es auch. Wir müssen hier noch enger miteinander uns verzahnen. Vielleicht hilft uns die Digitalisierung dort, denn der Wundbefund, der da immer mit einem Foto und mit einem schriftlichen Bericht dokumentiert werden muss, der muss weitergeleitet werden. Den kann man auch mal digital weiterschicken ans nächste Zentrum und eine Zweitmeinung einholen. Und damit komme ich zu 2 weiteren ganz wichtigen Maßnahmen, die wir gemeinschaftlich mit der Deutschen Diabetesgesellschaft auch auf den Weg gebracht haben. Das eine ist ein Fußpass. Es gibt jetzt einen Diabetes-Fußpass. Dort wird ganz genau dokumentiert, ob der Patient eine Wunde hat und wenn ja, wie groß sie ist, wie die aussieht. Dann kann man das einfach viel besser verfolgen und vergleichen, selbst wenn der Patient 2 Wochen später woanders hingeht. Also der diabetische Fußpass, den kann man sich kostenlos geben lassen und der, glaube ich, wird uns helfen als eine der einfachen Maßnahmen, dass wir Patienten frühzeitiger sehen, aber auch die Komplikationen erkennen. Und die 2. Maßnahme, die geht an unsere niedergelassenen Kollegen, die keine Fachärzte für Gefäßerkrankungen sind. Wir haben jetzt ein Positionspapier geschrieben. Wir heißt die Deutsche Diabetesgesellschaft, führen natürlich aber zusammen mit der Deutschen Gesellschaft für Angiologie. Angiologen sind konservative Gefäßmediziner. Dann haben wir Gefäßchirurgen dabei, auch Orthopäden, denn es gibt ja manchmal Fußdeformitäten, die mitbehandelt werden müssen beim Fußsyndrom. Und dieses Positionspapier klärt jährlich durch eine neue Auflage auf, was sind jetzt die aktuellen Standards zur Behandlung des diabetischen Fußsyndroms. Auch eine Form der ja dann eher wissenschaftlich begründeten Aufklärung für die Mediziner. Und ich hoffe, dass diese Maßnahmen greifen werden, wenn wir es schaffen, einmal die Angst der Menschen zu nehmen, dass Corona nicht gefährlich ist, wenn man ins Krankenhaus geht. Ich glaube persönlich, man ist im Krankenhaus sogar geschützt, weil Abstand und Hygienemaßnahmen, Desinfektionen etc. nochmal ganz anders wahrgenommen und durchgeführt werden als im öffentlichen gesellschaftlichen Leben, zum Beispiel in einem Zug. Und ich denke, diese Maßnahmen, das hoffen wir eben auch durch die Sendungen wie Ihre jetzt, dass wir da durch Öffentlichkeitsarbeit Prävention betreiben können und Sensibilisierung der Gesellschaft, der Patienten. Denn eins ist klar, wir kennen die Risikogruppe, nicht nur für Corona, wir kennen die Risikogruppe für Durchblutungsstörungen. Das ist der Diabetiker und das ist der älter werdende Mensch, vor allem männlichen Geschlechts, der Bluthochdruck hat, der in seinem Leben viel geraucht hat oder auch noch raucht, der Fettstoffwechselstörungen hat, die Fettwerte im Blut, die Cholesterinwerte sind zu hoch. Und natürlich gibt es auch noch genetische Veranlagungen, für die kann man nichts. Aber wenn man weiß, dass in der Familie Schlaganfall, Herzinfarkt vermehrt vorgekommen sind, dann weiß man automatisch, man gehört in eine Familie hinein, genetisch gesprochen, die ein höheres Risiko für Atherosklerose hat. Und das ist die Ursache allen Übels. Schlaganfall, Herzinfarkt, Amputationen, all das lässt sich auf diese Atherosklerose zurückführen.
Vielleicht zum Abschluss noch eine Frage, die mich umtreibt, die das Problem nochmal von einer anderen Seite sieht. Es wird ja zunehmend diskutiert und es mehren sich die Belege auch dafür, dass es sich bei Covid-19 auch um eine Art Gefäßerkrankung handelt. Gibt es da schon vielleicht erste Erfahrungen, ob vielleicht bei Patienten, die Covid-19 erkrankt waren, dann auch wiederum das auf das Komplikationsrisiko für die peripheren Gefäße durchschlägt?
Schon völlig richtig, das haben Sie gut recherchiert schon. Was kann man dazu sagen zum heutigen Zeitpunkt? Wir können noch nicht beweisen, dass die Amputationen höher gegangen sind durch Covid. Aber wir erwarten dies einfach aus den genannten Gründen, dass Patienten zu spät kommen. Was wir aber schon wissen, und dafür gibt es Publikationen, also Veröffentlichungen wissenschaftlicher Arbeiten in Fachjournalen, aber auch in der Laienpresse, dass es zu erhöhten Gefäßkomplikationen bei Covid-Patienten kommt. Und die sind aber vor allem im venösen Bereich, also bei den Venen zu suchen. Wir wissen um erhöhte Raten von thrombotischen Komplikationen, die Venenthrombose als eine Erkrankung, die, glaube ich, jeder kennt. Die Folge der Venenthrombose kann die Lungenembolie sein. Also es betrifft eher die Venen, nachdem alles, was wir jetzt wissen, als die Arterien, die das Blut zum Bein bringen. Und die möglichen Ursachen dieser sogenannten thrombotischen Ereignisse werden in einer Veränderung des Gerinnungssystems diskutiert und auch nachgewiesen. Man hat eine erhöhte Gerinnungsneigung. Die Gefäßinnenwand funktioniert nicht mehr richtig. Da gibt es erste Schäden. Und wenn Schäden an der Gefäßinnenwand entstehen durch den Virus und seine Folgen, dann lagern sich dort Grinsel ab und führen zum Verschluss der Venen mehr als der Arterien. Und es gibt eine systemische Entzündungsreaktion, so nennen wir das. Also der Virus ist ja ein Infekterreger und er kann wirklich systemisch in der Lunge, aber eben auch in den Nerven, deswegen können manche nicht riechen oder schmecken, eine systemische Entzündungsreaktion auslösen, die wiederum befällt die Gefäßwand und führt dann zu Gefäßverschlüssen. Diese Aktivierung dieser Entzündungsprozesse und der Gerinnungsfaktoren, die ist als Ursache zum jetzigen Zeitpunkt unseres Wissens zu nennen, dass Patienten, die wirklich schwer erkrankt sind, vor allem Covid-Patienten auf Intensivstationen, dass die eben durch Blutungsstörungen der Beine bekommen. Aber ich möchte mal betonen, es sind vor allem die Venen und weniger die Arterien, die hier befallen sind.
Ich danke Ihnen ganz herzlich für das informative Gespräch und wünsche Ihnen weiterhin viel Erfolg bei den Kampagnen, um die Fußamputationen auch zu reduzieren. Vielen Dank.
Ganz herzlichen Dank meinerseits.